Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Familienerstgeschichte und wir sprechen darüber. Herzlich willkommen zur neuesten Aufgabe von unserem Podcast. Ich bin der Gerhard und an meiner Seite wie immer die wunderbare Helena.
Hallo.
Ja, Helena, am vergangenen Wochenende war es mal wieder soweit. In Las Vegas steht die 42. Ausgabe von WrestleMania. Seit einigen Jahren an zwei Tagen, am Samstag und am Sonntag. Und ich frage jetzt mal ganz allgemein, wie bist du zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe?
Also ich bin schon sehr zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe, was vor allem daran liegt, dass die Leute, von denen ich gehofft habe, dass sie gewinnen, auch gewonnen haben. Das hat meine Stimmung wesentlich positiv beeinflusst. Und sonst finde ich insgesamt, sie haben nicht viel falsch gemacht mit dieser WrestleMania. Also es war, ich würde sagen, die Road to WrestleMania war ein bisschen holpriger, darüber haben wir in den letzten Folgen ja auch viel gesprochen. Und gerade so irgendwie die Entscheidungen der letzten Wochen fand ich auch nicht besonders gut. Also Stichwort Pat McAfee und so weiter. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sie viel davon jetzt auch in dem Event quasi kuriert haben, beziehungsweise darauf reagiert haben. Das vielleicht ein bisschen dann auf Sicherheit gespielt haben jetzt bei WrestleMania. Aber es gab ja doch Überraschungen und es gab doch große Momente und es war, finde ich, insgesamt ein sehr gelungenes Live-Event.
Welches war dein Lieblingsmatch?
Ja, schon Roman Reigns gegen Cena.
Ja. Also ich bin ein bisschen zielgespaltener, was mein Fazit angeht von WrestleMania. Ich denke, also wenn wir uns die einzelnen Matches ansehen, ja, alle in einem Bereich. Ich glaube aber, dieses Jahr hat es WWE nicht geschafft, das hinzubekommen, ja, worauf eigentlich nach 40 Jahren jetzt auch so der Mythos von WrestleMania ruht, darüber zu bringen, dass es halt ein ganz besonderes Event ist und das der Höhepunkt des Jahres. Sie sind ja jetzt auch das erste Jahr auf ESPN. Und da lief ja extrem viel Werbung dazwischen. Ich glaube, du hast dir die beiden Nächte jeweils nicht angetan, sondern da in der Zusammenfassung geschaut. Ich habe mir die erste Nacht tatsächlich dann angesehen und also das zog sich schon enorm. Ja, mit fast einer Stunde quasi einfach Unterbrechung, wo nichts passiert. Und aus irgendeinem Grund hat Netflix dann auch Werbung für ihre Hogan-Dokumentation ausgestrahlt, die jetzt diese Woche auch auf Netflix anläuft. Aber sie hatten irgendwie nur zwei Clips davon, die sie dann mehrfach wiederholt haben. Mhm. Und irgendwie um 3 Uhr zum dritten Mal diesen Sharing und den Hogan-Clip zu sehen, also das war es nicht. Und was mir sehr unangenehm aufgefallen ist dieses Jahr auch, sie haben bis eigentlich auf den Main Event die Video-Packages, die Zusammenfassung nochmal der Fäden vorher komplett wegfallen lassen. Und für mich hat das schon auch einen großen Unterschied gemacht, weil das ist für mich oder war für mich auch immer eine Sache, die nochmal tatsächlich halt so den Hype bringt und einem auch nochmal so ein bisschen Größe, Grandezza und so rüberbringt, als einfach dann die es ist irgendwie ein Match und dann vorbei und dann ist die Werbepause und dann geht das nächste Match los, was halt eher so ein bisschen so eine Vorfolge schon geschrieben eher ist. Und so. Ja, also am zweiten Tag war es ja auch so, im Intercontinental-Titelmatch haben wir auch den Einzug der ersten drei Leute gar nicht gezeigt. Um JD McDonagh, um Dragon Lee und von Rusev. Und das ist halt für mich, das nimmt halt ein bisschen, die Idee halt, dass es so wichtig ist. Und also gerade beim Wrestling ist es ja so, es gibt keine Struktur irgendwie, die einem sagt, was sind denn jetzt die wichtigen Events oder so. Ja, keine Ahnung, beim Fußball Ja, weil, ja, also klar, die Champions League ist wichtig, ist die wichtigste und wichtiger als die Europa League, weil für die Champions League halt dann die erste vierte Bundesliga qualifizieren und für die Europa League die fünfte und sechste. Ja, aber im Wrestling, ja, was unterscheidet WrestleMania von Backlash? In der Struktur eigentlich nicht, sondern man muss halt das entsprechend deutlich machen durch verschiedene Sachen und das hat WWE immer sehr gut gemacht. Ja, deswegen ja, ist ja WrestleMania auch eine der bekanntesten Marken, Sportmarken, die es überhaupt gibt. Und ja, ich fand also, da war dieses Mal wieder ziemlich wenig dabei. Und über weite Teile, ja, so Mitte von Tag 1, ja, wenn man mir da gesagt hätte, ja, das ist hier Backlash oder irgendeine andere PLE, hätte ich auch gedacht, ja, kein Schande. Also, ja, das zum Äußern bringen. Ansonsten glaube ich, in allen 13 Matches, die es gab, haben irgendwie Wrestler eigentlich abgeliefert. Also da gibt es für mich nichts zu kritisieren. Booking, ja, fand ich das meiste auch gut. Na, fand ich ein bisschen, ja, hätte man ein bisschen mehr, auch da so ein bisschen mehr Überzeugung noch reinlegen können. Ja, gerade so bei am ersten Tag. Ja, wo es doch einige Male halt eher so ein bisschen War-Finishes gab. Wo ich mir das Gefühl hatte, okay, das könnte auch das Ende eines Wars sein, also jetzt das Ende irgendwie von einer roten Schäde bei WrestleMania. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch im Einzelnen.
Ja, ich sehe das drumherum nicht so negativ wie du, glaube ich. Also diese Zusammenfassung, darauf kann ich ehrlich gesagt ein bisschen verzichten. Also dafür habe ich mir das ja angeguckt im Vorhinein und weiß sozusagen, wie die Fäden sich drauf zuspitzen. Oder ich habe unseren Podcast gehört und weiß, wie wir zu den Fäden kamen oder so. Deshalb, das finde ich schon okay. Was mir aufgefallen ist, worauf sie Wert gelegt haben, waren die Entrances. Und ich finde auch mehr als in den letzten zwei Jahren, die ich verfolgt habe, dass sie wirklich versucht haben, bei den Personen, die halt von den Fans tatsächlich auch irgendwie bejubelt und geliebt werden, denen halt auch irgendwie was Specialiges in den Entrance zu legen. Sei es nur sowas wie Trick Williams, der so eine, weiß ich nicht, kilometerlange Schleppe von seinem Anzug hat oder so. Das ist sowas, also das ist was viel Simpleres als irgendwie jetzt bei Roman Reigns mit der Live-Opernsängerin. Aber es ist trotzdem irgendwie, es ist irgendwie so eine Idee, weil das ist halt irgendwas, was es ein bisschen besonderer macht und eben was anderes ist als irgendwie in so einer Smackdown-Folge. Deshalb finde ich es schon in Ordnung, dass wir dann vielleicht an anderen Stellen irgendwie weniger gesehen haben, weil das ist für mich schon auch das WrestleMania-Ding. Und ich finde wirklich auch, dass die Matches und auch die Intensität und die Art der Matches und wie viel Raum denen auch gegeben wurde, schon sehr klug durchdacht waren und diesem großen Event auch die Größe gegeben haben. Und was mir aber aufgefallen ist, dass wir haben nicht nur den Entrance von Jade McDonough und Rusev und Bring Me oder so nicht gesehen, sondern wir haben vor allem auch Joe Jonas nicht die Nationalhymne performen sehen. Da habe ich ja die ganze Zeit drauf gewartet. Die haben literally den größten Star, den sie da irgendwie haben, und zeigen sie bei Netflix nicht. Das finde ich ja skandalös, ehrlich gesagt. Aber gut, sonst bin ich zufrieden damit.
Weil ich glaube, das ist nicht immer so.
Keine Ahnung, wie das war.
Vor der eigentlichen Show machen.
Keine Ahnung, aber warum holen sich dann so ein Star und also sagen auch überall, dass der die Nationalhymne singt? Also ich sitze in Deutschland, wusste das und ich habe es jetzt nicht gesehen.
Ja.
Also das fand ich sehr nervös.
Ja, steigen wir gleich mal ein. Nacht 1, los ging es mit dem Host, dem Gastgeber von WrestleMania. Und das war dieses Jahr kein anderer als John Cena. Kam erstmal rein. Er hat gesagt, hallo, willkommen zu WrestleMania. Da muss ich ja sagen, hatte ich den Eindruck, ja, ein paar hat John Cena da die Rolle. Ja, also das hat mir irgendwie nicht so gepasst. Also das war mir alles ein bisschen zu, ja, also fand ich irgendwie alles ziemlich unnatürlich, ja, also so ein bisschen die Begeisterung, also ein bisschen so fake begeistert.
Ja.
wirkt das für mich. Aber ja, also aber wahrscheinlich auch für John Cena, keine Ahnung, wie er war bei WrestleMania, 20 Mal oder so, 8 Mal, vermutlich irgendwo hier in dem Bereich. Aber klar, so im Anzug und so, da war es wahrscheinlich, also ja, wahrscheinlich ist es was, also keine Vorstellung, bei John Cena echt so, ja, im Anzug fühlt er sich irgendwie, ja, nicht so gut angezogen wie in seinem Ring-Outfit, mit dem er das alles.
Ja, ich fand vielleicht aber auch einfach John Cena für diese Rolle auch einfach so ein bisschen zu nett und so ein bisschen zu scharf. Also ich meine, er ist ja halt auch das Babyface und das ist er jetzt ja auch wieder. Und gerade dieses Begeisterungsthema, also ich weiß nicht, vielleicht wolltest du eigentlich jemanden, der so ein bisschen edgier ist für diese Rolle, dass das irgendwie mehr ausgefüllt wird und vielleicht passt diese Host-Funktion einfach nicht so gut zu ihm als Charakter.
Ja. Ja, aber dann ging es auch ins erste Match. Und wir lagen gleich falsch, weil wir hatten getippt auf The Vision, Logan Paul und Austin Theory zusammen mit iShow Speed. Aber gewonnen haben die Usos, Jay und Jimmy und LA Knight am Ende.
Ja.
Was sagt ein Match? 7 Minuten ging ungefähr.
Ich habe das Match gar nicht mehr so in Erinnerung. Also wenn ich erstmal so drüber nachdenke, also da gab es Matches, die sind mir wesentlich mehr in Erinnerung geblieben als dieses. Also die iShow Speed war schon ein bisschen der Störfaktor, obwohl er sich athletisch nicht schlecht geschlagen hat. Also ich fand, der war nicht übel. Und das ist ja der zweite Prominente, der so ein Match verliert, quasi in kürzerer Zeit nach Jelly Roll. Am Ende haben wir den ja dann doch irgendwie nochmal so ein bisschen hochleben lassen und so. Aber eigentlich fand ich das mal wieder ganz gut. Ich verstehe die Story, also ja, ich hoffe eigentlich, dass sich die Story noch so ein bisschen das erklärt, warum jetzt die Usos in LA Knight gewonnen haben und nicht The Vision. Vor allem, also Spoilers ist klar, aber wir haben ja jetzt, wir haben ja dann die Rückkehr von Rebecca gehabt und dann haben wir Seth Rollins, der auch verloren hat. Und das heißt, es ist jetzt schon eigentlich ein harter Cut für The Vision. Und ein bisschen verstehe ich jetzt immer noch nicht, warum man The Vision jetzt nicht, also Logan Paul und Austin Theory vor allem, nicht halt jetzt stärker dargestellt hat, um sie wieder so ein bisschen an Braun Breaker anzukoppeln und dann halt diese Seth Rollins-Geschichte voranzutreiben. Und stattdessen hat man jetzt The Vision so einen Dämpfer gegeben, mit dem die jetzt erstmal irgendwie klarkommen müssten. Und eigentlich passt es jetzt aber nicht zu der Braun Breaker-Rückkehr. Also da bin ich mir ja noch nicht so sicher, ob das jetzt eigentlich so clever war. Und andererseits erklärt es sich aber ja vielleicht durch die Usos, die jetzt halt wieder ein bisschen eine größere Rolle im Zuge dieser Bloodline-Revival, von dem ich immer noch fest überzeugt bin, dass der A ist und kommt, dass sie da eine größere Rolle spielen und dass man die halt dafür dann ein bisschen dominanter wieder braucht. Und ein bisschen erfolgreicher wieder braucht, weil Roman Reigns ihm nicht wegrennt. Also so ein bisschen ist es vielleicht, hängt dieses Match halt an den größeren Geschichten. Und ich sehe, dass es für beide vielleicht dann nicht so günstig gewesen wäre, zu verlieren. Und mal gucken, ob jetzt die Zukunft zeigt, warum es notwendig war, dass die Usos das gewinnen.
Naja, ich glaube, du überanalysierst das. Ich hatte ja auch schon letzte Woche in der Vorschau gesagt, ich glaube, am Montag nach WrestleMania wird es schon keinen mehr interessieren, wer das Match gewonnen hat. Ich glaube, so wie dir geht es auch vielen anderen. Das Einzige, was man noch in Erinnerung hat, war die Aktion am Ende von Speed, wie er da Logan Paul durch den Kommentatorentisch befördert hat. Und das ist auch das Einzige, was man in Erinnerung behalten sollte.
Ja.
Von den 7 Minuten und ich glaube, schwer.
Ja. Der Rest. The Division muss ja jetzt irgendwie damit umgehen, dass sie verloren haben. Also ich finde, das können sie auch nicht machen, dass sie jetzt dann Logan Paul und Austin Theory wieder rauskommen und sagen, ja, das ist total super, wir sind die Champs.
Ja, das wird aber knallhart, wirklich nicht richtig.
Okay.
Aber nicht sicher.
Das ist schön.
Für keinen Menschen. Das war, ja, also das Einzige, was man da vielleicht noch macht, ist, dass Logan Paul irgendwie mit iShow Speed noch irgendwann mal irgendwie dem das zurückzahlen will. Aber sonst wird nie wieder irgendjemand irgendwie auf dieses Match eingehen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, kann sein.
Ja, dann folgte Match 2, das Unsanctioned Match. Ich habe gelesen, Jacob Fatou hat gegen Drew McIntyre gewonnen, weil wenn WWE das nicht sanktioniert, habe ich mir natürlich aus Solidarität der Liga das Match auch nicht angeschaut.
Also ich habe es mir angeschaut. Also fand ich jetzt okay. Also war, finde ich, ziemlich genau das, was ich erwartet habe. Es waren viele Chairs und Tables und Werkzeugkästen mit im Spiel und das war halt ein sehr brutales Match. Also ich würde auch sagen, wir haben relativ viele intensive Matches gehabt, jetzt insgesamt auf dieser Card, aber das war ein brutales Match. Und an sich ist, glaube ich, egal, wer jetzt gewinnt. Oder wer gewonnen hat. Also Jacob Fatou, okay, aber hätte auch Drew McIntyre sein können. Hätte ich jetzt persönlich eben lieber gehabt, aber ich kann jetzt auch mit Jacob Fatou leben und ich glaube, für Drew McIntyre ist es halt jetzt eine Kerbe mehr auf seinem Holz und für Jacob Fatou mal sehen, ob wir es mit dem irgendwie noch was Cooles machen. Aber finde ich jetzt so, fand ich okay. 14 Minuten Brutalität und ich glaube, das war auch die Idee und die haben wir bekommen.
Ja, wenn du da magst. Also ich muss zugeben, ich habe mir das Match auch angeschaut.
Yeah.
Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich auch eingeschlafen wahrscheinlich, wenn ich ja in 40 Minuten jemand sonst da Pause gehabt hätte. Ja, also ich fand es auch genau wie das Match auch sein wollen, mit der entsprechenden Qualität. Gelesen manchmal dann gesagt, ja, und wenn man unsere Anzeigen ein Match macht, dann, ja, also da hätte man auch Blüten oder so gebraucht, wo ich da auch sage, ja, es ist halt nur das zweite Match da auf der Card und, am Ende, Main Event, jeder mit der Route und, wenn es einen Effekt haben soll, dann kann man es halt auch, nicht ständig machen, deswegen fand ich das schon okay, das erste Mal hat jemand aus Jacob Fatou's Moonsault-Finisher, er da den Kickout noch geschafft. McIntyre. Aber das ist ein WrestleMania-Klassiker, dass da auch Leute so motiviert sind, dass sie dann auch sich ab und zu mal aus dem Finishing-Move befreien können. Aber am Ende dann durch den Tisch hat es gereicht und genau das, was Jacob Fatou auch braucht. Ja, es gibt ja immer noch die Idee, dass Drew McIntyre jetzt in nächster Zeit nicht so viel da sein wird, weil er da im neuen Highlander-Film mitspielt und da die Dreharbeiten dann sind. Und ja, aber Drew McIntyre hat schon so viel verloren, das macht auch keinen großen Unterschied mehr, würde ich sagen. Und das finde ich auch wichtig, dass man dann in so einem Match einfach sagt, okay, einer gewinnt und ja, dann klares Ending, gerade bei WrestleMania.
Ja, das finde ich auch.
Ja, dann stand das erste Titelmatch an. Und ja, wir hatten erst Charlotte Flair und Alexa und Bayley und Lyra Valkyria. Und dann unsere Champions, Irresistible Forces, Nia und Lash. Und dann die Bella Twins. Und dann kam Nikki Bella raus und hat gesagt, ja, ich bin ja leider immer noch verletzt. Und dann kam es zur Rückkehr von Paige, was für einige eine Überraschung war, die meisten aber nicht mehr, weil das auch ein, zwei Tage vorher schon im Internet ganz bald berichtet wurde. Und dann haben es Bea und Paige auch geschafft und haben den Titel da gewonnen. Und ich habe dazu einiges zu sagen, aber ich gebe erstmal an dich weiter. 8:33 Match.
Ja. Also ich möchte erstmal vorweg sagen, Charlotte Flair und Alexa Bliss sahen ja mega gut aus. Die sind da rausgekommen, Alexa irgendwie als, weiß ich nicht, Todesmotte und Charlotte irgendwie als Sparkling Schmetterling und ich fand's mega gut, ja. Also ich fand das allein schon, fand ich total super. Ich hätte die beiden irgendwie gerne auch als Siegerin gehabt, aber damit hatte ich auch nicht gerechnet, dass sie das werden. Und hoffe, dass das jetzt aber für sie schon irgendwie auch eine Möglichkeit ist, sich jetzt langsam dann wieder weiterzuentwickeln. Weil die, finde ich, schon auch gezeigt haben, was für eine Qualität sie haben und welche Performance-Skills sie haben und wie sie wirken können und präsent sind. Und das für die waren für mich so ein bisschen das Highlight des Matches. Dann Paige. Also ich kenne Paige nicht gut. Also ich weiß, dass es sie gab und bin noch ein bisschen skeptisch, weil ich sie noch nicht so kenne und weil ich vor allem auch halt die schlechten Erfahrungen gemacht habe mit den Bellas, die wiedergekommen sind und einfach nicht das Niveau hatten und haben, die sonst diese Women's Division jetzt hat. Und das hat man jetzt auch, das hat man bei Nikki Bella gesehen, das hat man auch bei Brie Bella gesehen. Die sind nicht auf dem Niveau, auf dem die anderen sind. Und das ist halt in so einem Match, in dem du ja einfach quasi alle reingesteckt hast, die du an Top-Frauen noch hattest und nicht in WrestleMania untergebracht hast, fällt es halt schon, finde ich, ziemlich stark auf. Paige hat sich besser geschlagen im Match, aber ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass sie wirklich auch da ist, wo sie sein muss, um dann irgendwie wieder groß in dieser Women's Division mitspielen zu können. Aber es wundert mich jetzt auch gar nicht, dass die jetzt den Titel geholt haben, weil es eigentlich notwendig war. Ich habe das für die Bella Twins schon gesehen, dass das eigentlich notwendig ist. Und mit Paige hat das jetzt eigentlich nur verstärkt, dass es notwendig ist, dass die jetzt zurückkommt und direkt den Titel gewinnt. Aber ich bin dann nochmal skeptisch, wie es jetzt damit weitergeht.
Also ich bin auch skeptisch damit, wie es weitergeht. Ich glaube auch so, wie man es gemacht hat, ja, war der Sieg von Brie Bella und Paige dann auch unausweichlich. Also weil, ja, jetzt nicht sagen, hier Paige 8 Jahre wieder zurück. Ja, und ja, dann pinnt irgendwie Charlotte Flair leider mit Guerilla und ja, dann weiß man auch nicht. Also muss man so machen, aber ja, also ich finde hier, ja, also hier ist vieles von dem zusammengekommen, was auch so ein bisschen so meine Steckenpferde sind. Also zum einen, was ich ja schon gesagt hatte über diese Video-Packages, dass dieses Match hätte da wirklich eins gebraucht, um das nochmal zu machen. Zum Beispiel halt auch bei Bayley und Lyra Valkyria, ja, die ja letztes Jahr auch da Herausforderer waren. Und dann Bayley ausgeschaltet wurde von Becky Lynch und dann war es nicht und jetzt ein Jahr später. Ja, und also das ist was man dann schon nochmal erzählen kann und auch eine Geschichte, die man da erzählen sollte. Und bei sowas, ja, aus meiner Sicht halt auch nach dem Match, ja, man auch nochmal, ja, irgendwie einfangen muss und da die Geschichte, ja. Also, das ist ja schon so, ja. Sie haben es jetzt irgendwie nochmal hingekriegt und dann jetzt bei WrestleMania und eigentlich sind sie das Team so, ja, dass die Geschichte auf ihrer Seite hat und dann klappt's nicht, ja, aber ja, dann ist das Match vorbei und ja, niemand redet mehr darüber. Also das fand ich irgendwie nicht so gut und halt auch sonst. Ich finde ja auch, wenn man weiß, dass ein Match nicht stattfindet, sollte man es auch ankündigen. Ja, für WrestleMania. Und, ja, also, sie wissen ja wohl schon seit 2 Wochen, dass Sneaky auf keinen Fall antreten kann. So wie ich es dann gelesen habe. Und, ja, also, das muss auch nicht sein. Also, ich war auch nie der größte Page-Fan. Und wobei ich fand, also, dafür, dass sie jetzt auch so lange nicht mehr in einem Match stand. Also, sie war ja über 2 Jahre oder so. Glaube ich, war es ja auch wieder jetzt eher erstes Match, da fand ich, sie war sehr gut drauf. Paige ist ja auch erstaunlich jung. Ja? Paige war 8 Jahre weg, ist aber trotzdem erst 31.
Ja.
Ja, und ist nicht so jetzt 45 oder so wie die Bellas. Also, das kann schon noch sein. Wobei ich da auch denke, also, man hätte auf, auf Paige auch vielleicht mehr machen können, als die jetzt in so ein Tag-Team, in so eine Tag-Team-Titel-Regentschaft mit Brie Bella zu schicken, ja, die eigentlich ja auch keine, das ist eigentlich auch eine Sackgasse ist. Ne? Eigentlich müssen, wenn Nikki wieder fit ist, dann gehören die Bellas wieder zusammen. Und, ja, also, das wird jetzt keine lange Titel-Regentschaft werden. Und, also ich fand auch, also 8,5 Minuten, ja, also wenn man 8 Leute im Match hat, ja, darüber und darunter halt auch so wichtige Stars, ja, wie Charlotte oder Alexa, ja, muss man ihnen halt einfach, ja, ein bisschen mehr Zeit geben, dass Leute wie Charlotte Flair, ja, mehr als 1, 2 Aktionen in so einem Match haben.
Ja, da bin ich voll dabei. Das hätte man auch länger ziehen können. Aber ich finde, also Paige und den, dass sie jetzt in diesem Tag-Team ist, ich finde das schon okay, weil diese Tag-Team-Titel ja im letzten Dreivierteljahr schon sehr aufgewertet wurde. Und deshalb ist das jetzt kein schlechter Einstieg. Also ich würde sagen, vor noch 1,5 Jahren reinkommen mit dem Frauen-Tag-Team-Titel, das wäre ziemlich weit unten eingestiegen. Aber mittlerweile ist der so hoch gehängt, hat so eine kleine Delle mit den Irresistible Forces jetzt gehabt, aber eigentlich haben wir alle noch in Erinnerung, dass es quasi gerade noch Rhea und Io waren und Alexa und Charlotte das hatten und so. Und deshalb ist das schon in dieser Women's Division so der dritthöchste Einstieg, den du haben kannst. Und gleichzeitig eröffnet ja aber auch die Möglichkeit, dass die Bellas dann wieder zusammenkommen, wiederum die Möglichkeit, dass Paige dann sich halt auch schnell weiterentwickelt und dann nicht ewig in diesem Tag-Team festhängt, sondern das quasi auch nur als Sprungbrett nutzt, um wieder richtig einzusteigen. Aber ich weiß noch nicht, wie das aussieht, wenn sie richtig einsteigt. Ich weiß nicht, wo sie genau einsteigt und wie sie es dann auch macht. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht mit ihr.
Hey, wissen wir ja auch nicht bei Leuten, wie viel sie eigentlich sind. Jetzt hier elegante Überleitung zum nächsten Match. Bei AJ Lee haben wir ja auch gedacht, dass die irgendwie sehr zurückkommen, aber jetzt waren es doch irgendwie 5 Matches in 8 Monaten oder so, die sie gemacht hat. Und jetzt hat sie auch danach wieder gepostet, was auch breit interpretiert wurde, dass sie jetzt auch erstmal wieder nicht da ist.
Ja.
Weil sie hat ihren Intercontinental Women's Titel verloren gegen Becky Lynch. Und jetzt das 4. Aufeinandertreffen der beiden hat sich Becky Lynch jetzt durchgesetzt. 8-15. Ein Fazit.
Gut so. Also ich wollte, dass Becky Lynch gewinnt. Ich habe gedacht, dass Becky Lynch gewinnt. Ich finde, es war ein ordentliches Match. Das ist mir jetzt auch nicht so krass in Erinnerung geblieben, ehrlich zu sein. Aber ich meine, es war ein ordentliches Match. Und jetzt können wir damit weitermachen.
Also ich denke auch, das war okay. Ja, das ist auch ein Match, das nicht mehr Zeit gebraucht hat.
Ja.
Ich glaube, dass als man sich irgendwann mal diese Match-Serie überlegt hat, war auch noch der Main-Event, auch noch ihre beiden Männer gegeneinander, dann CM Punk gegen Seth Rollins, das Aufeinandertreffen bei WrestleMania. Ja, und also, dass Seth dann erst ausgefallen ist und jetzt als Babyface zurückgekommen ist und ja, deswegen auch diese ganze CM Punk-Rivalität da irgendwie runtergefallen ist. Das hat es schon gemacht. Also die Fehde also hatte auch keine Lust mehr. Und das war auch vernünftig. Ja, jetzt 8 Minuten. Ja, ob die Geschichte mit Becky Lynch und Jessica Kahn. Ja, dass es da ein bisschen weitergegangen ist. Und ja, Becky Lynch. Becky Lynch, also wer. Ne? Auch so, wenn man auf Social Media ist, Becky Lynch sollte man ja schon folgen. Sie hat. Becky Lynch ist jetzt die Frau mit den meisten Siegen bei WrestleMania.
Nein.
Hat gepostet hier Undertaker. Ja, ich jage deinen Rekord. Ja, Becky Lynch hat jetzt 5 Siege bei WrestleMania und der Undertaker hat 25. Dann müsste sie also ja, noch weitermachen, bis sie so 60 ist. Okay. Wenn sie so bei, also, und wir Siegesserie starten. Sie wird bei jeder WrestleMania gewinnen. Aber auch hier die erste Frau, die 4 verschiedene Titel bei WrestleMania führt.
Ja. Becky ist schon toll.
Ja, Becky ist schon top. Und ja, das fand ich war alles gut. Und ja, bin auch nächstes Match auch wieder unzufrieden. Als ich letzte Woche angekündigt, dass ich da wahrscheinlich unzufrieden sein würde. Weil dann Gunther gegen Seth Rollins. Gunther hat gewonnen nach 18 Minuten, aber so nach Eingriff von Braun Breaker. Und ja, also ich fand, das war ein ganz starkes Match. Ja, da waren sie auf dem besten Weg, so einen Klassiker abzuliefern. Von den WrestleMania-Matches, wo es kein Titel geht und aus dem Runs nichts. Ja, wo einfach zwei Topstars aufeinandertreffen wie Steve Austin wird Hart, WrestleMania 13 oder Kurt Angle und Shawn Michaels WrestleMania 21 oder Undertaker und Michaels WrestleMania 25 oder solche Geschichten, ne, die aber halt alle ein klares Ende hatten. Ja, und ja, als dann Braun Breaker im Bild aufgetaucht ist, ja, dann, also, das war schon irgendwie auch, keine Ahnung, 2:30 oder so, in der Nacht. Mhm. Ja, da, also, da habe ich echt, das muss man jetzt nicht sein. Weil, ja, also, dann halt das Bier und so. Und, ja, und auch dann halt das, ja, hat man dieses wirklich großartige Match zwischen Gunther und Seth Rollins. Und, ja, das, was man am Ende halt im Bild hat, ist der feiernde Braun Breaker. Da denke ich mir, ja, dass er dann auch, ja, lass doch Gunther und Seth da ihr Match machen und, ja, es singt euch halt dazu durch, dem da einen Sieger zu geben und dann den Angriff von Braun Breaker, den kann man immer noch genauso gut beim Raw nach WrestleMania machen. Ja, oder Miles gegen Ross. Ja, eine halbe Stunde später im Backstage-Bereich oder wann auch immer. Mhm. Oder halt dann auf der Rampe, ja, lass es uns, wenn du ihn nicht verlieren lassen willst, dann lass ihn halt gewinnen, nach 23 Minuten und dann, ja, dass das aussieht so wie das Siegesabschlussbild, ja, bei der Rampe, ja, und dann wird er von der Seite gestealt von Braun Breaker oder so, ja, wer es nicht bei WrestleMania machen will. Also das Match hätte echt ein klares Finish auch meiner Seite. Und dann, ja, und das wäre auch für beide Leute besser gewesen, für Gunther und für Seth Rollins, mittel- und langfristig als jetzt. Ja, so ein Sieg, der Gunther eigentlich nicht nutzt. Ja. Also, wenn ich uns, ja, und also wirklich halt bei dem, was, ja, in vielerlei Hinsicht das beste Match, das fand ich auch, das kann ich ganzen Wochenendes, ja, auch sehr passend, da mit Gunthers Angriff auch vor der Ringglocke und wie es hin und her ging. Ja. Und also wenn du, ja, also, ja, ein bisschen zur Dance-Stimmung, ja. Ja, das ist vielleicht schon aufgefallen.
So, jetzt ist schon ein bisschen durchgeklungen.
Ja, aber halt, gerade wenn du so ein Match machst, ja, also es gibt keine, ja, also, die haben jetzt keine lange Geschichte, ja. Es ist nicht so, dass Seth Rollins jetzt endlich mal Gunther besiegen will oder dass sie irgendwas Persönliches haben. Es geht um keinen Titel, um nicht. Ja, sondern es geht halt darum, wer ist der beste Mann im Ring? Ja, dann sage ich, es ist WrestleMania, dann lass sie das halt auch klären. Ja, so oder so. Und sag mir, ja, der hat halt jemand eingegriffen und jetzt wissen wir es eigentlich immer noch nicht.
Ich sehe das nicht so negativ wie du. Also ich finde diese letzte Braun Breaker-Geschichte, die schmälert für mich nicht die 16,5 Minuten davor, die wirklich episch waren. Ja, es ist wirklich ein fantastisches Match und wir sind ein bisschen, also ich finde, es war ein ganz typisches Gunther-Match, um ehrlich zu sein. Sehr intensiv, sehr physisch, sehr in einer gewissen Weise brutal, aber nicht so brutal mit wir hauen uns jetzt den Werkzeugkasten über den Kopf, sondern eben auch so eine ganz physische Ringerart brutal und auch ganz lange im Ring geblieben, ja, ziemlich spät überhaupt aus dem Ring raus. Das ist auch für so ein 17-18-Minuten-Match ungewöhnlich, vor allem auch eins, was dann auch noch so intensiv ist. Also wirklich ganz, ganz hohe Wrestling-Kunst und wir sind es ein bisschen von diesen Matcharten ein bisschen von Gunther gewöhnt, aber dass Seth Rollins dem auch so entgegenstehen konnte, finde ich, hat mir auch diese Seth Rollins-Figur irgendwie nochmal eine andere Seite von der gezeigt, weil der ja schon auch eigentlich so ein bisschen diese extravagante Diva ist, aber in so einer 18-Minuten-Schlacht steht der da aber halt auch wie so ein Heavyweight Wrestler und pariert so einen Gunther und schlägt sich da gut und ist halt wirklich ein Top-Wrestler, der sich auch auf verschiedene Wrestling-Stile sozusagen einlassen kann. Und ich hätte es jetzt tatsächlich fast eher schwierig gefunden, da einen Sieger zu sehen drin. Also ich hätte mir jetzt beides nicht, oder ich habe mir auch das Match gedacht, ich kann mir jetzt beides eigentlich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gunther jetzt besiegt wird und ich kann mir nicht vorstellen, dass Seth Rollins jetzt besiegt wird. Weil es auch nicht zu dem Standing, das die da beide mitgebracht haben und zu der Dominanz und zu dieser Augenhöhe, was die in diesem Match gemacht haben, dann wirklich gepasst hätte. Und deshalb fand ich dann den Eingriff von Bron Breakker so ein bisschen die rettende Lösung. Ich dachte, okay, damit kann ich jetzt leben. Ja, ich bin theoretisch auch immer dabei, dass man solche Matches dann auch ausfechten muss. Aber nach diesen, eben was ich, 16 Minuten Schlacht und man sagt, okay, das ist irgendwie auf Augenhöhe, konnte ich dann damit leben, dass wir diese Abzweigung dann genommen haben und dann gesagt haben, okay, dann beenden wir das jetzt nicht an dieser Stelle, sondern die beiden sind kurz zusammengekommen, haben sich eine phänomenale Schlacht geliefert und gehen jetzt einfach wieder ihrer Wege. Und deshalb fand ich das jetzt dann auch okay mit Bron Breakker.
Ich finde es auch nicht. Aber wo ich dir voll zustimmen muss, also es war ganz eindeutig ein guter Match.
Ja.
Und Seth Rollins, aber halt auch, man soll das halt auch alles 1:1 mitgehen. Das hat auch dabei gefallen, das ist schon. Ja, das ist so sehr gut. Ja, dann kam es zum dritten Frauentitelmatch und auch zum dritten Frauentitelwechsel an diesem Abend. Denn Liv Morgan besiegte Stephanie LeKair in 7 Minuten nach Eingriffen ihrer Judgment Day-Kollegin Roxanne Perez und Raquel Rodriguez. Und danach feierte sie auch mit den beiden plus Boyfriend damit die Mysterio im Ring.
Ja, ich finde Liv Morgan toll. Liv Morgan ist ja wirklich toll. Also, ich finde, sie ist auch nochmal so gewachsen. Ich weiß gar nicht genau, seit wann eigentlich. Vielleicht seit ihrer Rückkehr. Aber eigentlich war sie auch davor schon gewachsen. Aber ich finde, sie ist nochmal auf einem ganz anderen Level jetzt. Sie ist wirklich in ihrer Präsenz, in ihrem Auftreten, in ihrer Persönlichkeit ist sie so vollkommen, finde ich, dass ich sage, okay, Liv Morgan, also echt die Spitze der Division, ja, also in Klammern, außer Rhea Ripley. Aber das ist völlig verdient und logisch und unausreichlich, dass sie diesen Titel jetzt geholt hat. Und ich finde, das hat man jetzt auch nach diesem Auftritt wieder gesehen. Und das finde ich wirklich, dass die große Stärke dieses Matches war eigentlich Liv Morgan von dem ersten Einspieler ihres Musikvideos über diese Tanzchoreografie, über diesen, weiß nicht, 10 Minuten Entrance, in dem Liv Morgan einfach nur diese Rampe runterläuft und einfach dabei so entertaining ist, über das ganze Match, dass sie wrestlerisch top gemacht hat und diese Performance-Abschnitte zwischendurch immer wieder gemacht hat, so gut, dass ich total logisch fand und finde, dass sie den Titel gewonnen hat. Noch logischer, als ich das sozusagen vor dem Match schon angenommen habe. Deshalb, ich bin total begeistert von dem Ausgang dieses Matches. Ich hätte jetzt Roxanne Perez und Kyle Rodriguez da gar nicht unbedingt gebraucht. Aber eigentlich war ja auch der Ablauf, die kamen, wollten eigentlich seine Stephanie Verkehr ablenken. Das hatte nicht geklappt. Dann war eigentlich Liv Morgan abgelenkt, weil Stephanie Verkehr das quasi mit denen geklärt hat. Und dann sah es fast so aus, als wären die quasi ihr den Rücken gefallen oder beziehungsweise hätten sie halt so negativ beeinflusst, dass sie das Match verliert, weil Stephanie Verkehr jetzt einen Gegenschlag ausholt, den pariert sie und dann gewinnt sie. Also das ist nicht so eine ganz klassische, finde ich, gecheated Story. Das, also ja, es ist gecheated, aber es ist nicht nur so eine, sie hat jetzt nur gewonnen, weil sie gecheated hat. Sondern weil sie halt auch clever ist und den Durchblick behalten hat und dann auch ein bisschen einfach ihr eigenes Ding gemacht hat. Und das passt auch zu dieser Figur.
Ja. Ja, also ich finde das auch richtig. Also ich finde, man hätte Stephanie LeKair jetzt auch nach ihrer Titelregentschaft noch ein bisschen, also ich fand das, sie sah schon, Stephanie LeKair sah schon ziemlich schlecht aus. da am Ende gematcht. Also da hätte man ihr, glaube ich, noch ein bisschen mehr geben können. Ja, so eine halbe, eine Minute, wie sie irgendwie die Eingriffe von Raquel und von Moxen irgendwie abwehrt. Tja, aber...
Ja, aber war mir egal. Ich habe auf Stephanie Raquel gar nicht geachtet, weil sie so flärzend bis morgen war. Ich glaube, das war auch die Idee des Matches.
Ja, also klar, bis morgen ist da ein großes Teil. Und ja, finde ich auch wichtig, dass sie da den Titel hat. Ja, also das fand ich auch so sehr gelungen. Auch zum Abschluss da, dieses Bild mit ihr und den drei anderen da im Singen und der großen Bühne im Hintergrund. Also das sind auch genau die Sachen, die ja, ihr Bilder, die WWE da produzieren muss und das halt auch so WrestleMania-Feeling ist, wo halt auch rüber kommt, dass das die große Geschichte ist. Also, merkt man das auch, ja. Genau, Liv und Rhea, dass man halt auch die größten Stars da den Titel bei WrestleMania gewinnen lässt, finde ich auch. Ja, dann waren wir zum zweiten Mal John Cena an diesem Abend und er hatte auch hatte auch noch eine Ankündigung, denn dann kam Bianca Belair in so einer ganz wallenden Rube und dann öffnete sie die und zeigte uns, dass sie einen Bauch hat, weil sie schwanger ist.
Ja. Ja, also schade für Bianca Belair, dass wir die jetzt sozusagen erstmal noch nicht sehen, aber schön, dass sie jetzt schwanger ist, ne? Also ist das super. Fand ich jetzt auch irgendwie nettes Setting, ehrlich gesagt. Also, vor allem, dass sie jetzt sozusagen aus ihrer ja eigentlich Verletzungspause jetzt dann in die Babypause geht, aber dass wir sie dann nochmal sehen und dann auf dieser Bühne und da war dann der super nette John Cena doch wieder die richtige Person für diese Announcement. Und Bianca Belair sah toll aus, hatte einen tollen Auftritt und es entschädigt uns jetzt ein bisschen dafür, dass wir sie jetzt die nächsten, weiß ich nicht, 6 Jahre plus minus nicht sehen werden.
Ja. Ja, und dann war es auch Zeit für den Main Event. Cody Rhodes gegen Randy Orton mit Pat McAfee. Yes. Und ja, da ging es auch erstmal los. Erstmal kam Pat McAfee rein. Hat auch 5 Minuten oder so gedauert. Dann kam der Randy und dann kam der Cody. Und dann haben sie erstmal sich mit Pat McAfee auseinandergesetzt. Ich stand auch einmal Jenny Rolls herum.
Ja.
Und dann hat Jerry Hall den großen Elbow-Drop gezeigt gegen Pat McAfee auf dem Kommentatorenpult.
Mhm.
Und dann Pat McAfee raus gefahren worden. Und dann hatten sie ein Match, Cody und Randy, so 30 Minuten. Gehen so hin und her. Und dann kam, als der Reverie ausgeschaltet worden war, Pat McAfee wieder im Reverie-Shirt raus. Und hat dann ein Pin für Randy Orton gezählt, den aber nicht besonders schnell. Dann hat Randy Orton den RKO gezeigt gegen Pat McAfee. Und dann hat Cody Rhodes
Cody Cutter?
Nee, nicht der Cody Cutter, sondern der
Crossroads.
Der Crossroads, genau. Der Crossroads. Am Schluss Cody Rhodes per Crossroads Randy Orton besiegt, weil per glücklicher Zufall wäre die genau in der richtigen Sekunde auch wieder aufgewacht. Ja, und Cody Rhodes bleibt Champion. Und dann hat Randy Orton Cody aber den Gürtel weggenommen und ihn mit dem Gürtel geschlagen und ihm dann noch einen Handkick gegeben. Und wohl auch gut getroffen, sodass Cody Rhodes ein massives blaues Auge oder eher schwarzes, gut geschwollenes Auge dann hatte und alle Sonntagstermine abgesagt hat. Und am Ende stand Randy Orton dann mit dem Titel, den er in die Höhe gereckt hat, in den Ring und dann war nach 1 vorbei.
Also für mich die unrundeste Geschichte ganz WrestleManias. Lag aber zu 90% an der Vorgeschichte. Also die ersten 15 Minuten dieses, sagen wir mal, Segments habe ich mich nur aufgeregt über Pat McAfee, rundum. Also erstmal, dass der da so ein Entrance bekommt, war ich schon in der. Dann, dass der dann das Mikro ergreift, wenn die Ringrichterin, die Ringsprecherin, wenn die Orten ankündigen möchte, hat mich genervt. Dann, dass der überhaupt da eine Rolle gespielt hat, hat mich genervt. Dann war der ja auch eine relativ prominente Rolle und hat ja da irgendwie auch ziemlich viel gemacht, hat mich auch genervt.
So, kurzes Break haben wir gemacht in der Aufnahme. Jetzt sind wir auch wieder zurück. Und Elena, wie gerade erzählt, sie war genervt.
Ich war genervt von Pat McAfee und von der ganzen Geschichte. So, und dann war also Pat McAfee auf diesem Pult und dann dachte ich so, jetzt wird das so ein Dreh- und Angelpunkt in diesem Match. Und war ich so, ich hab keinen Bock jetzt. So, und dann war ja irgendwie Cody, hatte sich ja quasi bereit gemacht, das jetzt dann zu klären. Und dann kam der Jelly Roll. Dann dachte ich mir kurz, jetzt wird das so 2-2 irgendwas und wir ruinieren uns das Main Event, bla. Und dann hat Jelly Roll gesagt, hier Cody, tritt mal beiseite, ich kümmere mich drum. Und dann hat sich Jelly Roll drum gekümmert. Und dann war ja dieses Segment wieder vorbei. Und dann war Jelly Roll einfach wieder weg und Pat McAfee war einfach wieder weg und super. So, und dann hatte ich wieder Hoffnung für das Match. Weißt du, und dann dachte ich, okay, sie haben mich jetzt 15 Minuten durch die Hölle geschickt, um mir dann jetzt aber ein gutes Match darzubieten. Und sie haben es ein bisschen gekittet, was sie jetzt in der Road to WrestleMania halt ruiniert haben. Haben gesehen, dass sie es ruiniert haben. Und haben das dann versucht, haben es nicht fallen gelassen, weil sie es jetzt irgendwie auch nicht mehr konnten, aber haben es halt dann doch nochmal frühzeitig abgewürgt. Und deshalb war ich jetzt so halbwegs dann mit dieser Geschichte auch irgendwie dann d'accord. Dann das Match selbst fand ich gut. Das war ein schönes Match, wie zu erwarten war. Cody gegen Randy halt einfach top, ne? Also es ist einfach richtig, richtig gutes Wrestling, was man da sieht. Deshalb ganz wunderbar. Dann kam Pat McAfee wieder. War ich wieder genervt. Kam dann wieder angerannt, dass so, sie haben es doch nicht gelernt. So, okay, sie haben es doch nicht abgewürgt. Wir haben ihn wieder da. Und dann war das aber ja auch wieder nur ein recht kurzes Segment mit diesen Schiedsrichter-Dingens. Und dann diesen RKO von Randy gegen Pat McAfee. Da hat ja, also mein Fanherz hat gesagt, juhu, aber im Wahrheit check ich es gar nicht. Weil ich finde das auch richtig random. Also Randy Orton muss mir jetzt schon nochmal in den nächsten Folgen genauer erklären, warum er das gemacht hat. Weil das ja eigentlich gar keinen Sinn hat. Also eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat. Also es kann jetzt auch nicht sein, dass das jetzt wegen dieser, weil der so ein bisschen langsamer gezählt hat oder so. Der ist immerhin da gerade mit einer Halskrause, ist der jetzt nochmal rausgerannt gekommen, hat dann sich da so ein Schiedsrichter-Shirt im richtigen Moment angezogen, ist dann dahin gesprintet, ja, ist gerade mit einem Rettungswagen Dings abtransportiert worden, ist dann nochmal dahin gesprintet und hat dann vielleicht ein bisschen langsamer gezählt. Also da kannst du jetzt auch nicht sagen, das rechtfertigt jetzt ein RKO, also wenig Payback-Team mag, aber da hätte Randy Orton jetzt so ein bisschen irgendwie überreagiert, ehrlich gesagt. Deshalb, also verstehe ich jetzt nicht. Soll aber vielleicht einfach nur zeigen, dass Randy Orton jetzt halt total sein eigener Typ ist und einfach böse ist und so richtig niemanden braucht, sondern die Voices in seinem Head halt einfach gewonnen haben und er jetzt rundum evil ist. Komme ich ja soweit mit klar. Und deshalb fand ich dann jetzt aber auch die Reaktion von Randy Orton auf den Sieg von Cody nachvollziehbar und in der Logik dann wieder gut und verspricht mehr für die Zukunft, dass wir halt jetzt irgendwie diese Evil-Seite von Randy Orton noch mehr sehen und dass sich jetzt vielleicht irgendwie in die Richtung weiterentwickelt, dass wir die Fehde noch ein bisschen länger erfahren und vielleicht dann irgendwie, keine Ahnung, Richtung SummerSlam oder so den Titelwechsel auch bekommen. Das finde ich auch keine schlechte Idee. Weil ich grundsätzlich, Cody, finde ich es okay, dass er das gewonnen hat. Er ist war dem Match entsprechend, ist der Qualität irgendwie auch entsprechend, ist auch in Ordnung, dass Cody Rhodes das gewinnt. Aber ein bisschen mehr kann da jetzt schon noch kommen. Und vielleicht haben sie jetzt so weit gelernt, dass sie jetzt halt sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt nochmal auf die Fehde, bauen die jetzt nochmal ein bisschen weiter aus, machen kein Simburium drumherum, sondern machen da einfach jetzt nochmal weiter diese ja sehr persönliche Auseinandersetzung, gehen dann Richtung SummerSlam oder vorher oder wann auch immer und lassen dann den Titel wechseln. Und dann würde das für mich auch passen, weil wir dann einfach noch ein bisschen mehr Zeit hätten, diese Fehde auch zu genießen, weil die eigentlich gut ist.
Ja, also so wie ich es verstanden habe, es ist bei Randy Orton also gar nicht so sehr, dass er evil ist, ja, sondern dass jetzt halt einfach die Voices die Oberhand genommen haben und die erzählen ihm halt einmal das und einmal das und mal sagen sie hier RKO gegen Pat McAfee und das nächste Mal sagen sie ihm Punt-Kick gegen die Rhodes, ja, aber das nächste Mal sagen sie, ich werde auch wieder streiten dieses Baby oder so. Das ist meine Interpretation, ja, davon, wie das ausgegangen, was da die Idee ist. Und ja, ich glaube auch, also ich habe auch einige Leute gesagt, jetzt hier die ganze Story, haben alle gedacht, ja, jetzt muss Randy Orton ja gewinnen wegen Pat McAfee und so. Haben wir ja auch gesagt, und ich auch gesagt, ja, aber also ich fand jetzt auch, ja, da völlig, ja, irgendwas hinzublicken, was überhaupt keine Logik in sich hat. Ja, also, ja, das ist halt auch nicht gut. Ja, also, es ist halt wie im Krimi, ja, wo man sagt, ja, wo halt die Hinweise alle darauf hindeuten, dass es der eine ist, ja, und dann ist aber halt doch der andere und, ja, ohne dass es irgendwie eine gute Erklärung dann dafür gibt, sondern einfach ist es halt der andere. Und, ja.
Ja, ich hätte, das wäre es auch viel mehr mitgegangen, wenn wir nicht irgendwie so einen schlittrigen Weg hin zu diesem Sieg gehabt hätten. Also ich hätte es auch mehr gemacht, wenn wir einfach diese Story plain ohne Pat McAfee oder ohne Jelly Roll oder alles irgendwie gehabt hätten. Dann hätte ich auch gesagt, wow, super Match, gut ausgegangen. Toll, wenn wir das weiter fortführen. Gut. Aber es ist halt einfach, diese ganze Geschichte war halt einfach sehr unstimmig. Und das trägt das eben einfach mit, dieses Match.
Ja, und also die beiden haben halt auch in dem Match viel gezeigt, ja, und das wäre auch viel klarer rausgekommen, ja. Also zum Beispiel hat ja Cody dann nicht gezögert und den Tieftritt gezeigt. Also das geht ja alles zurück auch zur letzten WrestleMania, wo er das dann gegen John Cena nicht gemacht hat. Ja, und es wäre halt viel sinnvoller gewesen, wenn jetzt man auch die letzten drei Wochen nicht über sowas gemacht hätte, ja, man hätte Cody ja auch nochmal sagen können, ja, also alles schön und gut, ja, aber ja, hier Finish the Story hat damals geklappt, aber in WrestleMania Main Events ist er trotzdem halt in dem einen Sieg drei Niederlagen gegenüber, ja, und ja, hat er daraus was gelernt und solche Geschichten. Und wenn er dann sagt, ja, hier und Benny, denke ich, hätte nicht den Killer Instinct, aber ich habe ihn doch. Aber das ist ja alles untergegangen im Storytelling mit Pat McAfee und so.
Ja, es war halt wirklich, ich glaube, irgendwie SmackDown. Bevor Pat McAfee kam, da war ja dieses Segment mit Stephanie McMahon. Die hat es dir gesagt. Die hat dir gesagt, hier, du musst eine andere Seite von dir zeigen, wenn du das gewinnen willst. Du musst härter sein, du musst rücksichtsloser sein und so. Wenn das die Geschichte gewesen wäre, dann wäre es auch stimmiger gewesen. Aber dann kam die Pat McAfee-Bombe unmittelbar in der nächsten Show und die hat einfach alles überlagert. Und mir ist es auch aufgefallen in dem Match, dass Cody schon teilweise wirklich sehr rücksichtslos für seinen Charakter war. Und ich habe mich dann vage daran erinnert, dass das ja mal so ein Ding war. Oder dass das so ein Ding ist. Aber das wäre eine viel stärkere Botschaft gewesen, hätte man nie mehr gespielt.
Ja. Also das ist halt auch. Also, ich weiß nicht, ob du es dann auch irgendwie gesehen hast. Also Auflösung des Ganzen am Montag hat Pat McAfee dann in seiner Show gesagt, also gut Wrestling, ja, war für ihn ein toller Lebensabschnitt und er ist da sehr dankbar. Und jetzt, da Cody gezeigt hat, dass er auch hier so die Edginess und die Lustigstlosigkeit hat, ja, jetzt muss das Wrestling auch nicht mehr gerettet werden. Und also, klar. Ja, also die Story ist schief gegangen.
Ja.
Und ja, sie haben jetzt auch gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und auch Dann war ja wohl mal bei Backlash dann auch ein Tag-Team zu machen mit Cody Rhodes und Jelly Roll gegen Randy Orton.
Mhm.
Impact Magazine. Ja, das machen sie jetzt alles nicht mehr. Hey, also ich bin ja nicht davon überzeugt, dass wir Impact Magazine tatsächlich jetzt das letzte Mal gesehen haben.
Ja.
Beim Wrestling, ja, weil er ist immer noch bei Ari Emanuel und dem gehört er ist immer noch der Chef von TKO und ja, er wird man irgendwann hier, der schreibt die Geschichte vor und da Cody Rhodes irgendwie ihn dann sagt, hier kommen noch wieder zu.
Okay.
Irgendwann.
Ja.
Was ich schon hab, wo ich auch sagen muss, ja, also es war ja tief in der Nacht, ja, aber auch weil ich das in dem Moment nicht geglaubt habe, ja, ich war da schon tief empört, dass sie in 8 Monaten wahrscheinlich irgendwie sich an diese Stipulation nicht mehr halten.
Sie haben es ja aber auch gar nicht mehr thematisiert dann, also auch in dem Match nicht.
Ja, nee,
im Match. Sie kam ja dann sogar nochmal, er war ja sogar dann da, aber es war ja dann gar kein Thema mehr. Ja. Ich war mir jetzt auch gar nicht sicher, ob es eigentlich noch gilt, ehrlich gesagt.
Ja, es gilt noch. Also ja, doch.
Okay. Na gut.
Also es ist ein...
Ja.
Genau. Das war einfach zu Anfang eine schlechte Idee. Ja. Ja, und also wir hatten ja auch die Woche, bevor Pat McAfee war im Podcast auch drüber gesprochen. Und ja, ich erinnere mich noch, ich hatte gesagt, ja, das Beste, was sie machen können, ist, ja, wir einfach da so ein Match machen lassen.
Mhm.
Und da hast du gesagt, ja, aber da ist ja noch der mysteriöse Anrufer. Und ich habe gesagt, ja, da wird schon nichts so entscheiden werden.
Ja,
aber ganz, ganz merkwürdig.
Ja.
Und, also was mir auch aufgefallen ist, ja, also jetzt 3. Jahr hintereinander, ja, mit Cody Rhodes und seinen Storylines auch da hinter den Kulissen da alles hin und her gehen. Ja, WrestleMania 40, ja, wo Roman und Rock eigentlich gegeneinander antreten wollten und Triple H aber auch andere Pläne hatten. Und dann letztes Jahr, ja, dann ja auch mit The Rock und so, und dann hier, ich möchte deine Seele kaufen und so, und dann Cody wohl gesagt hat, nee, ja, ich war jetzt nicht den Deal für, und dann John Cena gesagt, ich würde es machen. Ja, und dieses Jahr, und also das ist auch, ja, also es ist doch, also jedes Jahr läuft es auch schlechter. Also bei WrestleMania 14 haben sie ja wirklich geschafft. Also da war das ja am Ende ein großer Erfolg. Ja, da haben sie ja diese Backstage-Geschichte ja, es geschafft, so gut zu verknüpfen mit dem, was dann tatsächlich in den Shows passiert. Ja, dass WrestleMania 40 viel besser gelaufen ist, als dass es mit irgendeinem der ursprünglichen Pläne gewesen wäre. Ja, WrestleMania 41, ja, der Turn von John Cena hat dann noch geklappt und ja, also bis WrestleMania hat es eigentlich auch noch geklappt und dann in dem Match und danach ist es irgendwie auseinandergefallen.
Ja.
Weil man auch keine Idee hatte, ja, wie es vielleicht weitergeht. Ja, und jetzt dieses Jahr die Geschichte mit Pat McAfee, die quasi ab der ersten Sekunde, weil ich gesagt, ja. Weil ich gesagt, was? Ja, das ist total
extrem.
Also ich kann mir auch vorstellen, ja, dann. Ja, da wird sich auch einiges aufgestaut haben. Ja, so TKO, WWE in den Spuren. Und ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwas auch in Bewegung geraten wird.
Ja.
Weil da sind viele, viele einflussreiche Leute mit sich, also unterschrieben.
Ja.
Und also man hat ja auch gesehen, also auch in der WrestleMania-Woche, ja, ganz viele Wrestler. Und sich auch ganz offen hingesetzt und gesagt, total blöde Idee. Ja, die Pat McAfee-Geschichte. Mein Eindruck war auch, ja, dass das Triple H und das Kreativteam sich dann auch so ein bisschen so zurückgelehnt hat und gesagt, okay, ja, jetzt zeig mal Pat McAfee, was du dir bringst, ja, und auch keinen Finger gerührt haben, um das irgendwie zum Erfolg zu bringen. Und also, das ist auch. Also es ist auch eine ungesunde, ja, offensichtlich da Struktur. Und es ist jetzt nicht besser geworden, eigentlich in den 2 Jahren, seit TKO das Ganze übernommen hat.
Nein.
Und ja, also das ist auch so ein, also für mich auch eines der größeren Fragezeichen. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, und hier meist gerne dabei und sagt so WCW 2000.
Ja.
Also so als ja, was so der absolute Tiefpunkt war. Also da würde ich sagen, ist wie weit davon entfernt. Aber mich erinnert auch eher so an WCW 1998, als nämlich die Zahlen noch gut waren und auch ja, alles, man ja noch die MWO lief und Goldberg-Hype und so zu dem Zeitpunkt alles war. Ja, wo es aber halt auch an vielen Stellen geknirscht hat, ja, man konnte sich nicht einig werden und so, ja, verschiedene Machtzirkel gab es dann und ja, also das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, ja, entwickelt sich bei WWE auch immer mehr und mehr zum Problem. Also, ja, was immer halt Gutes und Schlechtes über Vince McMahon sagen kann. Der eine Vorteil war halt, ja, er war immer dabei, ja, bei allen Shows, bei allem, was kreativ gemacht wurde, und alle wussten, er hat das letzte Wort. Ja, und wenn man was wollte, ja, ist man im Zweifel zu Vince gegangen. Oder Vince gesagt, so oder so ist es. Und dann ja, waren alle dabei. Und ja, wenn jetzt dann Stärke halt darin kommt, ja, also sozusagen formal hat Triple H den Hut auf, aber er hat halt auch seine Bosse. Und dann, ja, wenn dann, ja, und dann kommt Eric Emanuel ab und zu an und ruft zu Rock an und sagt, Bier, kannst du mal was für uns tun? Oder Pat McAfee. Ja. Also, ja, wenn, also das ist was sie da, glaube ich, in den Griff kriegen müssen. Hm. Weil sonst ist man halt sehr schnell als Wrestling-Liga in so einer Situation, wo es halt ganz schwierig wird. Ja, und wenn dann nämlich auch irgendwie Stars merken, ja, so ein CM Punk oder ein Cody Rhodes oder ein Seth Rollins, ja, wenn ich mit dem bin, was Triple H hier will, nicht zufrieden ist, ja, dann rufe ich halt irgendeinen und den TKO-Bossen an und sage, so geht's nicht, ja, in so einer Situation will man halt auch nicht kommen.
Weißt du das nicht vielleicht auch, weil sich die Kommunikationskanäle verändert haben, auch die Kommunikationskanäle in die Öffentlichkeit hinein, weil ja zum Beispiel auch die Stars, oder sobald du eigentlich so eine Social-Media-Plattform irgendwie hast, halt auch einfach sozusagen sprachmächtiger bist, als es früher noch war. Weil, also mal blöd gesagt, wenn vor 25 Jahren jemand, also irgendwie ein Star unzufrieden war mit der Führung, dann hat er das vielleicht irgendwie intern mal zum Ausdruck gebracht, aber so richtig Kanäle nach außen hatte der erstens nicht und zweitens war er noch wesentlich davon abhängiger, dass er sozusagen weiter seine Screentime im Fernsehen hat und da halt irgendwie seine Sachen dann rüberbringen kann. Während heute, er muss dann einfach nur einen Tweet absetzen und du hast deine Meinung zum Ausdruck gebracht. Und wenn du jetzt so eine Plattform hast, wie, keine Ahnung, so ein Cody Rhodes oder Becky Lynch oder CM Punk oder so, sondern so eine Reichweite, dann ist das wirkmächtig, wenn die einen Tweet absetzen. Und dadurch würde ich sagen, sind die Stars halt auch mächtiger geworden im Vergleich zu dem anderen.
Ja, also spielt sicherlich auch eine Rolle. Also gerade in den 90ern waren die Stars auch sehr viel mächtiger, als es nämlich gerade diesen Krieg der beiden großen Ligen gab, zwischen WCW und WWF. Ja, da war nämlich immer halt die Drohung, ja, dann gehe ich halt zu den anderen.
Ja, aber das ist die Hemmschwelle schon wesentlich höher. Also da musst du dich ja dann noch verändern. Dann musst du dir ja auch irgendwie tatsächlich halt irgendwie den Arbeitgeber quasi wechseln. Also die Hemmschwelle da, was zu machen, ist viel höher. Aber so ein Tweet ist super schnell verpasst und das kannst ja auch drohen. Also du kannst viel leichter drohen zu sagen, und wenn ihr das jetzt macht, dann poste ich in 2 Stunden XY, als wenn du sagst, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann bin ich in 2 Monaten, wenn die Gespräche gut gelaufen sind, bei der anderen Company.
Ja, aber also die Stars wussten immer, sie können zu anderen gehen. Also deswegen, ja, also viele Leute gehen ja davon aus, dass Michaels auch früher hätte zurückkommen können, aber ja, sie halt genau dann zurückgekommen ist und wieder fit war, als WWE die Tore geschlossen hat. Ich rate. Aber also das war damals schon möglich und ja, also die Rivalität war auch so groß. Also da konnte jeder also ja, WCW so weg gut, ja. Der ein paar Jahre vorher hat er sich halt schwer verletzt und konnte nicht mehr wresteln, aber war noch so als Manager unterwegs. Dann hat WCW ihn verpflichtet und ihn dann bei der Live-Show so rausgeschickt, dass er genau im gleichen Moment draußen war, wie er bei Raw zu sehen war, die in der Woche vorher die Sendung aufgezeichnet hatten. Und also, ja, also ich glaube, ja, also da muss WWE aufpassen, ja, dass es nicht noch dysfunktionaler wird, als es jetzt schon ist. Ja, weil es ist ihnen jetzt ja, tatsächlich schon mehrfach auf die Füße gefallen. Letztes Jahr mit der ganzen John Cena-Geschichte, die aus sowas entstanden ist, weil man halt eben nicht gesagt hat, wir haben hier irgendwie einen gemeinsamen Plan, ja, sondern weil ja, irgendjemand halt ja, so einmal da war, The Rock in diesem Fall, und halt eine Idee hatte und ja, halt genug gemacht hatte, dass alle gesagt haben, also dass das dann halt irgendwie so gekommen ist, ohne dass man einen kleinen Plan hat. Ja, das beendet hier und wir werden Blick auf WrestleMania nach 1. Ja. Und bald werden wir dann noch unseren Blick auf WrestleMania nach 2 machen.
Okay.
Und bis dahin würde ich sagen, alles Gute, bleibt dem Wrestling treu und bis bald.
Ciao.